Konvers.
Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessanten Menschen, die uns inspirieren.
RevLab.
So, hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Sibylle und ich sind sogar zum zweiten Mal dabei heute. Wir haben nämlich ein wunderbares Podcast-Gespräch aufgezeichnet und nachher hat es technisch nicht geklappt mit der Aufnahme. Wir sind, glaube ich, alle im Moment ganz viel am Dazulernen, wie dass man Podcasts machen kann im Homeoffice. Sibylle, wie geht es dir so?
Ja, gell, es ist ungewohnt, dass wir jetzt das Gespräch ein paar Tage später nochmal aufzeichnen, aber weil wir nicht kein Konzept haben, macht es nichts. Wir reden einfach nochmal miteinander. Wir können jetzt natürlich auch erzählen, wie wunderbar das andere Gespräch war, weil es ist tatsächlich
das ist verloren. Fantastisch.
Es ist nicht mehr herstellen. Ja. Das war ein Frust gewesen, aber jetzt kommen wir nochmal zusammen.
Aber wie alle Podcast-Legenden haben wir jetzt auch die verlorene Folge.
Die verlorene Folge, genau. Also,
wir sind noch keine Legende, aber wir haben schon die verlorene Folge.
Richtig. Das haben wir schon mal, das sind ja die besten Voraussetzungen.
Genau.
Ja, ich glaube aber, das Thema, wo wir das letzte Mal damit eingestiegen sind, wenn ich mich richtig erinnere, wie gesagt, das ist 2-3 Tage her, wir haben dann einen Break gebraucht, wir haben gefunden, wir können nicht gerade wieder miteinander reden, sondern müssen uns da zuerst wieder sammeln. Das Thema, wo wir eingestiegen sind, das ist auch das Thema, wo wir heute einsteigen, weil es liegt auf der Hand, es ist nämlich ganz einfach, wie geht es uns in dieser Zeit, wo wir wahrscheinlich wenige Monate her nie gedacht hätten, dass wir mal werden in so einer Zeit sein. Es ist irgendwie wirklich wie wenn ein Stück weit der Alltag, die Welt aus den Angeln gehabt worden wäre und dass in so kurzer Zeit so viele einschneidende Veränderungen können passieren können, das haben wir beide, Stefan, durch unser Alter bedingt, Gott sei Dank, noch nicht erlebt.
Ja.
Jetzt konkret an dich.
Also nicht erlebt.
Wie geht es dir? Also, weißt, ich könnte jetzt ein bisschen zynisch sagen, beruflich ist es für dich eine Sternstunde, oder? Als Leiter vom RevLab, als der Bereich von der Zürcher Landeskirche, wo sich die Digitalisierung von der Kirche auf die Fahne geschrieben hat, wo von der lebt, wo die professionell umsetzt, das ist doch eure Zeit jetzt.
Also, wenn es jetzt so um die Nachfrage geht, ist es natürlich total unsere Zeit, oder? Wir haben wirklich ganz viele Leute, die jetzt unsere Blogbeiträge lesen, uns E-Mails schreiben, Podcasts hören und so. Das ist sicher von dem her gesehen lässig, weil man jetzt wie merkt, das braucht es und da können wir wirklich etwas Tolles machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man aber nachher sein Team auch nicht mehr sieht, oder? Also zum Beispiel so die Montagmorgensitzungen, die ich so liebe, wo man alle um den grossen Tisch rumhockt und zusammen so ein bisschen Kaffee trinkt, zmörgelt und Redaktionssitzung macht. Das hast du halt jetzt alles nicht. Aber, das muss ich wirklich klar sagen, das sind alles Beschwerden auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Also wir können unseren Job voll weitermachen. Wir können das sogar mit mehr Leuten machen, als wir das sonst könnten. Und wir haben absolut kein Problem, von daheim aus zu arbeiten. Und das ist natürlich ein riesen Privileg, oder? Aber wo du es gerade ansprichst, ich meine, jetzt ist ja Sonntag und ich hätte mich ja nie vor dieser Corona-Time getraut zu fragen, hey Sibylle, wollen wir am Sonntag einen Podcast aufnehmen? Weil das ist ja normalerweise bei dir so Crunch-Time in der Kirchengemeinde, oder?
Ja, auch nur am Morgen. Unser Wochenende fängt ja in den meisten Fällen dann so nach dem Kirchenkaffee, was ist das, vielleicht 12 Uhr, fängt dann auch unser Wochenende an. Also das ist schon auch, der Sonntag hat durchaus auch seine Wochenendqualität. Ich muss sagen, wenn du den Sonntag ansprichst, ich bin absolut begeistert, was momentan in kürzester Zeit an Digitalisierung in Kirchengemeinden gegangen ist. Wie viel wirklich qualitativ tolle Gottesdienste aufgeladen worden sind ins Internet, wo jetzt digital abrufbar sind, online abrufbar sind, würde ich sagen. Das beeindruckt mich wirklich. Und dass da Menschen am Werk sind, die jetzt ja eben die digitale Kirche vielleicht nicht immer gerade zu der täglichen Arbeit gehört hat, jetzt so tolle Sachen anlegen, das ist wirklich, wirklich lässig zu sehen und das wird sicher auch nachwirken. Das ist sicher etwas, das sind jetzt Skills, die man sich erarbeitet, die auch nachher werden, wenn hoffentlich die Krise überstanden ist, wird wahrscheinlich einflüssen ins Gemeindeleben, weil die digitale Kirche bietet sehr viel Positives, sehr viele Möglichkeiten, auch wenn nicht eine Krise gerade uns dazu zwingt, uns zu digitalisieren.
Eben, die arbeiten ja so, auch schon seit vor der Krise mit so einem neuen Netzwerk, oder, bei euch in der Gemeinde.
Genau, also wir, das ist jetzt wahrscheinlich Gold wert. Das ist Gold wert, und das muss ich wirklich sagen, das ist jetzt einfach ein riesen Zufall. Das ist ein Projekt, das wir wirklich schon seit längerer Zeit geplant haben. Das hat mal seinen Anfang genommen, wenn ich mich richtig erinnere, im letzten Sommer, wo jemand mit einer Idee oder respektive mit einem Vorstellen von einem Start-up in unserer Nachbarschaft auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wäre das nicht etwas, eine Plattform, eine digitale Plattform, die ihr auch als Kirchengemeinde wettet, könntet nutzen. Und wir haben das dann geprüft und haben gefunden, ja, das ist etwas ganz, ganz Tolles. Und haben den digitalen Kirchentreff, wie der bei uns heisst, tatsächlich Ende Februar aufgeschaltet. Ende Februar ist der Content parat gewesen und wir konnten live gehen. Und nachher kommt die Krise und wir sind da von dem her wirklich sehr gut aufgestellt. Wir sind durch das auch sehr, sehr schnell gewachsen. Also wir haben jetzt schon über 5% von unseren Mitgliedern, was ich mir sagen lassen habe von digitalen Kirchen-Expertinnen und Experten. Ist viel, oder? Es klingt zuerst nach wenig, aber es ist viel. Und es läuft dort sehr, also die, die auch dort mit dabei sind, tun sich auch aktiv beteiligen, in dem Sinn, dass sie die Sachen lesen, dass sie teilweise kommentieren. Und interessanterweise ist das wirklich Generation 60 plus, die vor allem vertreten ist auf dem digitalen Kirchentreff. Also auch da nochmal, wenn man hört, ja, Seniorinnen und Senioren, die sind eben nicht in der digitalen Welt unterwegs, das stimmt in meinen Augen überhaupt nicht. Also das würde jetzt auch gerade unsere digitale Kirchentreff zeigen, dass sich dort Seniorinnen und Senioren sehr schnell vernetzen und die Vernetzung auch sehr schätzen.
Ich meine, die haben das ja fast alle noch in ihrem Berufsleben kennengelernt und mitgemacht, oder? Also es ist jetzt wirklich halt anders als vor 15 oder 20 Jahren, wo quasi ist, müssen sagen, das ist ein Handy und jetzt müssen wir alle zusammen herausfinden, wie es funktioniert, oder? Die haben jetzt auch schon jahrelang mit solchen
Sachen
zu tun.
Sie haben schon jahrelang mit solchen Sachen zu tun, ich glaube aber nicht unbedingt nur aus dem Berufsleben, sondern ganz praktisch zum Beispiel auch ihre Enkelinnen und Enkel zeigen ihnen das. Oder? Also es ist für sie die Möglichkeit, oder Kind, es ist für sie eben die Möglichkeit, mit der Familie im Kontakt zu bleiben. Und zwar nicht nur in dieser Krise, sondern auch sonst. Oder? Mhm. Und darum kennen sie in den meisten Fällen schon so Sachen. Und sie sind übrigens, auch wenn sie es nicht kennen, wir haben dann so, wir haben das Kirchentreff-Kaffees genannt, das sind wir ein paar von der Kirchengemeinde, die mit dem Produkt sehr vertraut sind, sind einfach Nachmittag lang im Kirchengemeindehaus gesessen und haben gewartet, ob jemand kommt und ob jemand Fragen hat, wie man das installiert und so. Und wir haben dann im Vorfeld gespottet und gesagt, sonst kommt wahrscheinlich eh niemand. Sitzen wir halt einfach, drei Nachmittage sind es gewesen, sitzen wir halt einfach da, denkst du? Das ist vom Anfang bis Schluss sind da Leute gekommen, selbstverständlich eben, es ist wirklich Generation, dort sogar vielleicht 70 plus gewesen, wo aber mit dem Smartphone, mit dem Tablet gekommen ist, sich das cool erklären lassen hat, das ganz genau hat wollen wissen und sie dort super aktiv auf dieser Plattform unterwegs ist. Also das ist wirklich toll, wie das läuft.
Ja. Ich finde das auch super und ich finde das wirklich auch etwas, wo man hoffentlich, wenn das alles durchgestanden ist, nicht vergisst. Weil es ist schon noch oft so, der Gestus, wenn man darüber diskutiert, Digitalisierungssachen, Netzwerke und so, dass es immer heisst, ja, aber was ist denn mit den Leuten, die über 60 sind, jetzt sehen wir, das ist auch für die Leute super. Wo ich ein bisschen weniger Freude habe als du wahrscheinlich, ist so an diesen ganzen Gottesdienst-Streamings. Ich sage es jetzt mal so ganz ketzerisch, oder? Es ist jetzt so etwas gewesen, was vorher schon so ein bisschen Special Interest war, innerhalb der Mitglieder der Landeskirche. Und jetzt denke ich halt schon, ist das jetzt wirklich der Moment, wo jede Gemeinde ihren Gottesdienst noch muss streamen und aufnehmen und neu herstellen? Oder könnte das jetzt auch mal der Moment sein, wo man sagt, ja, wir setzen irgendwie Ressourcen ein bisschen anders ein oder probieren neue Formen aus? Das das ist ja das, was ich jetzt im Moment ganz stark finde. Auf Facebook vor allem sehe ich das, dass es Pfarrerinnen, Pfarrer, aber auch Leute aus Kirchenpflege gibt, die machen so kurze 3-4 Minuten Videos, sagen dort etwas so. Das finde ich echt etwas Tolles und auch sehr persönlich, wo ich nachher einfach wirklich denke, also braucht es jetzt auch von Hinterdiepflingen noch Gottesdienst-Livestream. Dort habe ich ehrlich gesagt nicht so das Interesse. Da denke ich so, hey, hockt doch her und schreibt den Leuten Karten und macht eine kurze Audioaufnahme von etwas Nettem, was ihr
sagt. Weißt du, da würde ich sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Und dass dich der Gottesdienst aus Hintertupfingen nicht interessiert, ist klar, weil du nicht in Hintertupfingen wohnst. Unterschätze nicht das Bedürfnis von der Gemeinde, wirklich der Bezug zu ihrem Kirchenraum übrigens, zu ihrem Kirchenmusiker oder ihrer Kirchenmusikerin und zu ihrem Pfarrer oder ihrer Pfarrerin zu haben und dass das eben ein Stück Geborgenheit, ein Stück Normalität gibt, wenn man so einen Gottesdienst erlebt. Weißt du, das, was ich positiv finde, ist erstens, ich muss jetzt das ganz ehrlich sagen, vieles, was ich teilweise so an Videos, die von Kirchengemeinden aufgestellt worden sind, gesehen habe bis anhin. Und ich dachte, ja, wenn einfach jede Konfirmandin das in 5 Minuten besser kann, oder, von der Qualität her, dann ist es ein bisschen schwierig. Und da bin ich wirklich überrascht worden, wie das zum Teil unglaublich professionell und gut und schön umgesetzt ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, braucht es jeden Sonntag aus jeder Kirchengemeinde ein Video? Ich meine, das kannst du ja aufgrund von der View-Zahlen kannst du das anschauen, oder? Wenn du etwas auf YouTube tust oder sonst jemand, wo du Klickzahlen kannst sehen. Ich würde sagen, wenn du so viele Klicks hast, wie du sonst auch im Gottesdienst hast, dann, und du mit Spass an der Freude dabei gewesen bist und auch nicht das Gefühl hast, ich kann mich fast in ein Burnout begeben, durch das, dass ich jetzt das auch noch machen muss, weil wir kommen dann vielleicht noch zu den Aufgaben, die nämlich momentan im Pfarramt wirklich gross geschrieben sind. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, auch mit dem Kartenschreiben. Wenn man das so kann ins Netz stellen, dann finde ich das gut. Ich weiss nicht, ob es ein Livestream muss sein, da wäre ich jetzt eher vorsichtig, aber die teilweise kurze Clips, also da bin ich auch bei dir, oder? Ich glaube, man weiss es auch aus der Forschung, was so Klicks bei, also respektive wie gross Klickszahlen sind oder wie hoch Klickzahlen sind, wenn das Video so und so lang ist. Also eben jetzt wirklich jemand einen 40-minütigen Gottesdienst schaut oder ob es das braucht, das weiss ich auch nicht. Das finde ich auch, da soll man eher Mut zur Kürze haben und sagen, komm, wir machen vielleicht 15 Minuten etwas, wo wir irgendetwas Liturgisches haben, einen kurzen Predigtgedanken haben, atmosphärisch etwas aufnehmen vom Kirchenraum und selbstverständlich noch etwas Schönes Musikalisches. Meine ich auch, dass das seinen Zweck auch tut.
Ja. Weißt, ich will jetzt ja gar nicht irgendwie so der sein, der sagt, ah, hört doch auf mit dem oder so. Das meine ich wirklich gar nicht. Ich finde
es mega, mega toll. Du hast eben Angst vor Konkurrenz,
Stefan. Nein, wirklich nicht. Ich finde eben die Leute sackstark, die jetzt so Kurzandachten bringen, so inputmässig etwas machen und eine neue Form suchen. Wo ich ein bisschen Angst habe, ist einfach, dass man das Steckenpferd, das schon vorher halb lahm war und so kurz vor dem Gnadenbrot, oder? Nämlich der Sonntagmorgen-Gottesdienst. In vielen Gemeinden, ich weiss, dass das jetzt bei dir anders ist, aber es gibt wirklich viele Gemeinden, wo du musst sagen, okay, wir sind vorher 30 Leute gesehen, jetzt machen wir ein Video, wo 32 anklicken und dann haben wir Freude. Da finde ich so, jetzt könnte doch auch der Moment sein, wo man sagt, das, was wir immer haben behauptet mit der Grundversorgung, die wir halt müssen aufrechterhalten und darum nicht Zeit haben, für etwas anderes zu machen, das wäre jetzt einmal beiseite und jetzt könnte man wirklich etwas anderes ausprobieren. Und es gibt ja auch viele, die das machen. Ich finde das wirklich super. Meine Angst ist einfach ein bisschen so der konservative Reflex, wo man sagt, unser Kerngeschäft ist Sonntagmorgen Gottesdienst und wenn halt die Leute nicht mehr kommen können, dann streamen wir das Ding. Oder? Ich meine wirklich das. Oder? Das andere finde ich sackstark und ich würde das genauso sagen wie du, das ist viel, viel professioneller, als man das je hätte erwarten können. Ganz offensichtlich gibt es irgendwie in jeder Gemeinde irgendwelche Leute, die mit ihren Handys oder mit was auch immer super tolle Videos machen. Und das ist jetzt echt auch etwas, was ich finde, was die sozialen Medien im Moment bereichert und was über die Gemeinden hinaus interessant ist, wenn die Leute nachher als Personen etwas erzählen. Oder? Und von dem finde ich, kann es ruhig noch mehr geben. Also gegen das wollte ich gar nichts sagen.
Oder? Aber weißt du, das, was du ansprichst, mit dem, ist dann der Sonntagmorgen-Gottesdienst wirklich das Kerngeschäft von einer Kirchengemeinde, oder tun wir es noch mehr abbrechen, ist das die Hauptaufgabe von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer? Das ist ja eine Frage, die sich sowieso immer stellt. Also was ist dann überhaupt das Kerngeschäft? Und man muss schon sehen, dass es so vor allem auch medial und auch so ein bisschen was so die Volksseele das Gefühl hat, sage ich das, dass also der Sonntagmorgen-Gottesdienst wird vor allem von diesen zwei so aufblasen. Ich würde sagen, gerade im Arbeitsalltag von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer ist der Sonntagmorgen-Gottesdienst ein Element unter ganz vielen anderen. Genau. Und hat auch nicht unbedingt einen höheren Stellenwert als anders. Also das ist etwas, wo man halt grundsätzlich darüber nachdenken müsste. Und auch wie der Sonntagmorgen-Gottesdienst soll aussehen. Dass er vielleicht eben nicht nur ein Alterssegment und gar nicht nur als Alter gebunden, sondern auch ein Bedürfnis, oder? Also so der Wortgottesdienst mit Lieder aus dem reformierten Kirchengesangbuch. Ich denke, wenn einfach jede Woche ein Sonnengottesdienst, und das sage ich jetzt bewusst, nur, weil das finde ich dann wirklich nur, stattfindet, dann müssen wir vielleicht sein Konzept überdenken, ja, wie man grundsätzlich meint, müsste der Gottesdienst über das Jahr aussehen in einer Gemeinde. Oder? Weil man, glaube schon nicht nur das Segment Leute in der Kirche hat, wo diese Art von Gottesdienst anspricht, auch wenn diese Art sicher ihre Berechtigung und natürlich auch eine lange Tradition hat. Aber du hast etwas Richtiges angesprochen, wo wir momentan mehr Zeit haben, mehr Ressourcen haben. Und das ist wirklich der Kontakt zu den Leuten. Und das tönt vielleicht komisch in einer Zeit, wo alles von Social Distancing redet. Und da sieht man vielleicht auch gerade, dass der Begriff nämlich irreführend ist. Es ist ja nicht ein Social Distancing, es ist ein Physical Distancing, oder?
Ja, genau. Also, du hast ja zum Beispiel gerade in der Anfangszeit, oder, wo das ist losgegangen, glaube enorm viel Telefon gehabt. Also ich habe, ja, im Tagi ist das, glaube ich, gekommen, oder?
Ja, die haben das dann, glaube einfach unbedingt eine Stimme aus der Kirche wählen, ja, und sind auf Twitter schauen und haben dort einen Tweet von mir gefunden und haben dann mich da übrigens, es ist sehr, sehr ein sympathischer Journalist gewesen, muss ich wirklich sagen, aber das ist eine absolute Ad-hoc-Übung gewesen. Der hat mir am Abend spät noch schnell geschrieben, ein paar Fragen, und ich habe die schnell beantwortet und zack, ist das schon online gewesen. Also, natürlich hat es mir noch mal schnell geschickt zum Gegenlesen, ob das für mich so in Ordnung ist. Und es ist auch wirklich ein netter Kontakt gewesen, aber das ist dort so eine ganz spontane Aktion gewesen. Was du ansprichst, ja, ich glaube, das ist ganz vielen Pfarrerinnen und Pfarrern so gegangen, und die ganz viele Stunden, die man da am Anfang am Telefon verbracht hat, die sind natürlich auch dem geschuldet, dass es ganz viele Absagen gegeben hat, die man hat müssen machen. Absagen, ja, die auch mit Schmerz verbunden sind, mit Unsicherheit, wo im Gespräch, wo man die Absage diskutiert hat, einfach ganz viel aufgebrochen ist. Also muss ich nur
also Hochzeiten, die nicht stattfinden können, Taufen, genau, die man verschieben muss, Konf,
ja,
die nicht ist.
Oder Konfirmation, ja, wo ein grosses Familienfest ist, wo ich mit allen Konfeltern persönlich geredet habe und da wirklich sehr viel, ja, Frustration, sehr viel, ah, das ist so schade, wir haben uns jetzt wirklich so lange darauf gefreut, dann kommt noch das Konflager, das wir haben absagen müssen, wo jetzt wirklich Konfirmandinnen und Konfirmanden sich sehr lange darauf gefreut haben und für sie, ja, wirklich ein Highlight gewesen wäre, dass wir jetzt da miteinander im Konflager unterwegs gewesen wären in der ersten Frühlingsferienwoche. Trauungen sind sehr emotional zum Absagen. Sie sind schwierig für die Beziehung. Es ist wirklich schwierig, wenn man über so lange Zeit so auf dem Tag als Paar hingefiebert hat und dann kurz im Zieleinlauf wird einfach cut, oder? Fertig. Ja, ihr könnt jetzt das nicht fertig rennen, euer Rennen, das ihr euch darauf vorbereitet habt. Also das ist wirklich schwierig. Das macht auch, ist auch schwierig für die Beziehung, so von der Dynamik her, was da passiert. Das ist ja das, was ich mir erzählt habe.
Wie macht ihr jetzt das? Legt ihr nachher gerade neue Termine fest? Also wo ihr sagt, dann und dann findet Kampf statt, dann und dann machen wir die Hochzeit und dann ist die Taufe. Oder sagt ihr einfach, hey, keine Ahnung, wie lange das geht, wir setzen einfach mal alles aus und schauen dann wieder?
Das ist sehr individuell. Es gibt zum Beispiel auch bei den Hochzeitsbärli, die gesagt haben, wir wollen jetzt gerade sofort wieder einen Termin abmachen. Wir brauchen das irgendwie, sonst hängen wir viel zu fest im luftleeren Raum. Wir müssen ein Datum haben, einen Fixpunkt haben, wo wir davon ausgehen, dort ist wieder Normalität und dort können wir all das, was wir jetzt geplant haben, zur Umsetzung bringen. Sonst hängt das alles so eben in der Luft und das ist noch viel schwieriger zu ertragen. Dann gibt es andere, die sagen, wir sind so frustriert, wir wollen momentan gar nichts mehr fix planen. Die Angst, das wieder müssen abzusagen. Und man darf bei den Hochzeiten nicht vergessen, dass das tatsächlich auch noch mit finanziellen Aufwendungen verbunden sind, oder verbunden ist, die teilweise jetzt auch nicht zurückerstattet werden können. Wir sind alle in einer schwierigen Situation. Ja. Also da ist einfach irgendwo die Frustration so gross, dass die Lust überhaupt nicht mehr da ist, etwas fix zu machen. Bei den Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihren Eltern habe ich gemerkt, dort ist das Bedürfnis sehr, sehr gross, noch mal wieder ein fixes Datum für die Konfirmation zu haben. Wir haben das dann gefunden und es ist jetzt Anfang September. Wir wissen alle, dass wir natürlich keine Garantie haben, die haben wir sowieso nie, aber in dieser Situation jetzt noch weniger, dass sie dann stattfinden kann. Aber das ist wirklich für alle ganz wichtig gewesen. Nicht zuletzt eben auch für Konfirmandinnen und Konfirmanden selber. Sie haben mir dann teilweise auch geschrieben und gesagt, ich gehe nächstes Jahr ins Austauschjahr, werde ich jetzt gar nicht konfirmiert. Und das war für sie schwierig, gewesen, die Vorstellung, dass sie dann irgendwie durch die Umstände nicht konfirmiert werden. Und jetzt so Anfang September sind alle noch da und haben das jetzt so können abmachen. Und da bin ich sehr froh drum und habe auch gemerkt, dass das wirklich ein Bedürfnis ist. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, warum man so viel telefoniert hat, man hat sehr viel müssen absagen und aus diesen Absagen heraus, wie gesagt, sind ganz viele Gespräche entstanden, die dann sich um viel mehr gedreht haben als nur die Absage. Und dann sind relativ schnell auch Telefone gekommen von Leuten, die verunsichert sind, die fragen, eben, darf ich noch mit dem Hund spazieren oder darf ich dann wirklich nicht mehr posten, oder? 80-jähriger Mann, der mich das fragt. Und dort dann einfach versuchen, wirklich nach der Richtlinie vom BAG zu beraten. Dann manchmal auch Leute, die verunsichert sind, was sie gerade wieder gehört haben. Oder teilweise so Videos, die zugeschickt bekommen. Weißt du, von so völlig abstrusen Verschwörungstheorien. Und ich mich frage, dass jetzt die selbst unter den Seniorinnen und Senioren so kursieren. Das hat mich irgendwie noch erstaunt. Und dort einfach auch so ein bisschen schauen, dass man kann die Leute ein bisschen zur Besonnenheit anhalten und ihnen die News vermitteln, die ich glaube, sind sinnvoll zu konsumieren.
Ja, es sollten nicht Typen mit den Aluhüten sein, die uns jetzt sagen, was das wirklich läuft. Das ganze Seelsorgethema würde ich jetzt gerne noch schnell ein bisschen aufnehmen, Sibylle. Ich bin gestern mit Theo und Birk und so im Wald gewesen und bin mit einer Nachbarin da gewesen und wir haben noch Feuer gemacht, wenn sie am Bächlein gespielt. Und dann hat sie wollen wissen, wie dass wir das eigentlich so gesehen, was das eigentlich so quasi das Proprium von Seelsorge ist. Weißt du, jetzt so gegenüber psychologischer Beratung oder whatever, oder? Und ich habe jetzt gedacht, ich frage das gerade mal dich, weil du hast wahrscheinlich im Moment recht viel damit zu tun. Ich weiss aber, dass du auch schon als Mittelschulseelsorgerin geschafft hast. Ich weiss, dass du auch über soziale Medien immer wieder so Kontakt hast. Du hast sicher ein relativ breites Spektrum kennengelernt von Seelsorge.
Ja, was ist dort der Unterschied? Also ich habe einerseits schon, also wo, sagen wir mal so, wo überall Seelsorge kann stattfinden, das ist sehr, sehr breit. Ich bin aber nicht... Ich habe keine spezifische zusätzliche Seelsorgeausbildung. Also weißt, es gibt ja dann auch in der Seelsorge verschiedene richtige Leute, die systemische Seelsorge machen oder CPT machen, wo vielleicht dann sehr nah ist auch an gewissen psychologischen oder einer gewissen psychologischen Linie. Dann gibt es so ressourcenorientierte Seelsorge. Also auch da gibt es ganz viele verschiedene Herangehensweisen und darum ist es wahrscheinlich auch, wenn du die Frage jetzt jemandem stellst, der eine CPT-Ausbildung hat, also wo sehr psychologisch geschult ist, dann würde die Person die Frage vielleicht anders beantworten. Ich jetzt einfach aus dem Gemeindepfarramt raus kann sagen, oder wie ich es persönlich verstehe, den Unterschied, in der Seelsorge gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass ich, wenn ein Mensch mit mir in Kontakt kommt, Und ich merke, da ist es im weitesten Sinne ein seelsorgerliches Bedürfnis. Und es wäre dann auch noch die Frage, was ist denn eigentlich Seelsorge? Also das ist nämlich wirklich sehr, sehr breit und sehr mannigfaltig. Habe ich nicht das Gefühl, ich müsse die Person irgendwie heilen. Weißt? Also die kommt jetzt mit einem Problem zu mir und das Problem muss nachher gelöst sein. Oder sie kommt mit einem Defizit, und das tue ich jetzt in Anführungsstrich, ganz fest in Anführungsstrich, sie nimmt das selber als Defizit wahr und möchte gerne, dass das Defizit behoben wird. Da verstehe ich mich sicher nicht als Seelsorgerin, als Person, die so etwas dann muss machen. Ich meine, das kann passieren, okay. Aber ich finde es wichtig, dass ich als Seelsorgerin auch zum Beispiel merke, wo sind die Grenzen, wo bin ich als Seelsorgerin an einer Grenze und muss sagen, jetzt muss die Person für ihr Problem spezifische Hilfe in Anspruch nehmen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger können weiterführen, genau, wenn es wirklich so in die klinische Psychologie oder sogar in die Psychiatrie hineingeht, dass man dort auch vermittelt. Oder zum Beispiel, ich kann sicher auch keine Suchterkrankung heilen, ich kann keine Schizophrenie oder so, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, wir sollten eine niederschwellige erste Anlaufstelle sein, die sich einerseits aus der Beziehung, die man sonst schon geschaffen hat, ergibt. Und andererseits manchmal auch wirklich durch das, dass man weiss, wir sind Pfarrerinnen und Pfarrer und wir stehen unter Schweigepflicht, mir kostet nichts, das ist ganz ein wichtiger Punkt, also mir kostet nichts, ich meine, selbstverständlich haben wir ein System, wie unsere Löhne zahlt sind, aber für die Person, die unsere Hilfe in Anspruch nimmt, kosten wir nichts, wir schicken keine Rechnung heim, bei uns muss man nicht bei der Krankenkasse irgendwie abrechnen und das schafft eine gewisse Niederschwelligkeit, wo ich finde, ist eine Stärke von der Seelsorge. Ich finde, die Seelsorge ist auch ein Raum, wo man zuerst mal zulässt. Das ist mir noch wichtig zu sagen.
Aber weißt, so eine Frage, die dort ist gekommen, war ja, was ist denn eigentlich jetzt so das Christliche an dieser Seelsorge? Und ich habe dort recht schnell gemerkt, es gibt so wie eine Vorstellung, dass wir quasi so ein Mindset haben im Hintergrund, wo so irgendwie, das sind so die 10 christlichen Lebensprinzipien und mit denen fixen wir jetzt euer Leben, weißt du, oder irgendwie so. Und ich selber merke nachher bei mir, ich habe ja als Studienseelsorger geschafft, dass das überhaupt nicht stimmt. Also ich habe überhaupt nicht irgendwie so, wie soll ich jetzt sagen, so Glaubenssätze, wo ich nachher dann irgendwie kann Sachen einordnen und beurteilen und deuten oder so. Sondern ich merke jetzt für mich selber, ist das mehr so ein Hintergrund, der einfach mitkommt. Also zum Beispiel, ich glaube tatsächlich, dass es für mich als Seelsorger wichtig ist, dass ich bete und wie ich bete. Aber es ist jetzt nicht das, was ich in der Seelsorge grundsätzlich und vor allem würde machen. Oder es ist für mich schon als Person wichtig, dass ich jemand bin, der ein Gottvertrauen hat und eine Zuversicht und denkt, dass das Leben nicht irgendwie einfach in dem begrenzt ist und aufgeht, was jetzt gerade schief läuft, sondern dass es da noch andere Möglichkeiten gibt etc. Und trotzdem würde ich aber sagen, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das jemand, der islamische Seelsorge macht oder ich weiss doch nicht was, vielleicht ganz ähnlich auch hat. Oder grundsätzlich Menschen, die irgendwie spirituell offen sind.
Ja.
Würdest du sagen, es gibt so etwas spezifisch Christliches an der Seelsorge?
Ich glaube, es gibt das auf zwei verschiedenen Ebenen. Also einerseits ist bei der Seelsorge immer die Möglichkeit, dass du den Glauben zur Sprache bringen kannst, oder? Und das ist ja sehr individuell, also sagen wir es so, dass die religiöse Ebene kann eine Rolle spielen. Ich finde es schwierig, wenn man das Gefühl hat, in der Seelsorge, in der christlichen Seelsorge, muss die explizite Rolle spielen. Also es ist nur ein Seelsorgespräch, ich muss jetzt überspitzt formulieren, wenn ich am Ende vom Gespräch noch mit dieser Person bete, oder? Das würde ich dann, würde ich dann sehr widersprechen. Aber ich glaube in dem, dass man schon als Pfarrerin oder als Pfarrer oder als Theologin oder Theolog Seelsorge oder auch als Diakonin oder Diakon Seelsorge macht, was auch immer jetzt das heisst, oder? Weiss ja die Person, die in die Seelsorgebeziehung hineinkommt, die religiöse Ebene ist eine Möglichkeit. Also, ich weiss jetzt nicht, ob man die sonst so, ungeniert, sage ich jetzt mal, zur Sprache bringt. Oder? Also wir wissen alle, wie tabuisiert das ganze Reden über den eigenen Glauben ist. Wir haben ja auch schon in einer anderen Folge darüber geredet, dass man zuerst über alles andere redet, über die schwierige Kampfscheidung und die sexuellen Präferenzen und dann zuletzt erst über den Glauben. Und bei einer Seelsorgebeziehung im christlichen Kontext weiss die Person, wie gesagt, die sich auf die Beziehung einlädt, ich kann eigentlich, das ist wie völlig selbstverständlich, wenn ich jetzt auch noch diese Ebene zur Sprache bringe. Ich finde es aber wirklich wichtig, und da ist dann die seelsorgende Person in der Pflicht, dass man nicht das Gefühl hat, das muss man jetzt. Und dass man nicht irgendwie, eben da sage ich nochmal, wir sind beim Zuhören. Also ich finde, in der Seelsorge hat es ganz viel damit zu tun, mein Gegenüber zuerst einmal zu spüren. Ich weiss, das klingt jetzt unglaublich, dass ich nächstens noch Klangschalen vorhole und noch schnell da für die gute Vibe sorge. Aber ich meine das wirklich, einmal das Gegenüber spüren. Weißt du, also ich glaube auch Seelsorge Seelsorgende müssen echt ein Gespür haben, ein Gespür für Menschen. Dann sind es gute Seelsorgende. Dass sie mal schauen, mit wem habe ich es dazu und versuchen herauszufinden im Gespräch, was sind denn jetzt eigentlich die konkreten Bedürfnisse, die kurzfristigen, die längerfristigen und so weiter. Und da, wie gesagt, kann das sein, dass das Thematisieren von der religiösen Ebene relativ schnell kommt. Vielleicht kommt es gar nie. Vielleicht ist das Thematisieren ganz konfliktbeladen. Whatever. Also da finde ich einfach, muss eine seelsorgende Person unglaublich offen und da komme ich zu der zweiten Ebene, die du angesprochen hast, das geht nämlich in Richtung christliches Menschenbild, völlig vorurteilsfrei dem Menschen begegnen. Also das wäre für mich auch wichtig an einer christlichen Seelsorge, dass ich sage, ich nehme mein, also ich eben einerseits, ich versuche mal, meinem Gegenüber eine Nächste zu sein, das heisst, seine oder ihre Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen, spüren, was ist in der konkreten Situation jetzt gefordert. Und andererseits das völlig vorurteilsfrei machen, nicht das Gefühl haben, ich bin die moralische Instanz in dieser Beziehung, ich weiss es im Fall besser, nicht unreflektiert mit irgendwelchen Bibelzitaten oder Geschichten kommen, sondern die immer auch im jeweiligen Lebenskontext von meinem Gegenüber sinnvoll, wenn sie dann überhaupt zur Sprache kommen, weil sie sind ein Schatz, das will ich schon sagen, sinnvoll kontextualisieren. Also, weißt du, der religiöse, das ist jetzt ein starkes Wort, Missbrauch in einer Seelsorgebeziehung, ja, in dem, dass man als seelsorgende Person das Gefühl hat, ich muss der beseelsorgten Person sagen, wo Gott hockt, die Gefahr ist im Fall schneller da, als man meint.
Aber weißt du, das ist eben so etwas, du hast jetzt angesprochen, so mit einer Offenheit, mit einer Haltung, die man nicht bewertet und so, und ich finde das super. Ich habe aber das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen denken, wenn ich jetzt zu einer Pfarrerin oder zu einem Pfarrer gehe, wo eben quasi Seelsorge macht und eben nicht irgendwie Lebensberatung, weißt du, oder so etwas, dass die ultra normativ sind und schon ein Setting haben, wo einfach wie klar ist, was dass sie jetzt richtig finden und was sie falsch finden. Ich selber, das weisst du, höre immer wieder so Podcast von so Coaches und Lebensberater und so, einfach weil mich das interessiert. Und ich finde, da gibt es extrem viel normatives Zeug, das im Hintergrund läuft. Also ja, ich meine, die eine, genau. Ja, oder? Also das ist wirklich so etwas, ich finde eben, es hat auch etwas Faszinierendes, wie selbstverständlich die solche Sachen können sagen. Also ich meine, da kann einer einfach eine halbe Stunde darüber erzählen, dass ich meinen Engel aus dem letzten Leben wieder treffen muss, oder? Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, Jesus Gott, was hat sie geraucht, oder? Aber die sagt das mit so einer Selbstverständlichkeit, so komplett ohne Scham, dass du irgendwie denkst, ja gut, dann, ja. Und bei der christlichen, vor allem kirchlichen Angebot von Seelsorge habe ich einfach das Gefühl, dass ein grosser Teil von der Bevölkerung immer noch denkt, dass wir irgendwie, ja, wie soll ich sagen, so die Hardcore-Besserwisser Typen sind, die einfach ihre Normen im Hintergrund haben und sie jetzt in eine Schublade reinzwängen. Ich kenne aber selber im Fall niemanden, also, der so ist. Also, einfach nur zum,
also sicher nicht in der reformierten Kirche. Ich glaube, dass ich glaube nicht, dass das die Leute meinen. Also vielleicht bin ich jetzt da ganz naiv und muss mir die Naivität aufrechterhalten, weil ich es sonst so schwierig fände, wenn man so ein Bild von meinem Berufsstand hätte. Ich glaube schon, dass viele Leute wissen, dass wenn sie sich an uns wenden, sie nicht konfrontiert werden mit irgendeinem Normenkatalog oder man ihnen eben sagt, im Fall, wie dann das rechte Leben ist. Ich glaube eher, dass Angebot, wo die Seelsorge, die christliche Seelsorge macht, dass das oft den Leuten zu schwierig ist. Also weißt, ich meine, jemand, der mir ganz klar sagt, hey, schau, das sind die 10 Regeln und wenn du die 10 Regeln befolgst, dann geht es dir gut und zwar in deiner Beziehung, finanziell, gesundheitlich und so weiter. Das ist doch mega easy, oder? Also dann hänge ich mir die 10 Regeln auf und habe das Gefühl, wenn ich mich an die 10 Regeln halte, dann geht es mir gut und wenn das noch mit einem entsprechenden, wie du es vorher angesprochen hast, Selbstbewusstsein übergebracht wird und mit einer von langer Hand eingeübten Rhetorik, oder, wo man weiss, wie sie aufs Gegenüber wirkt, dann hat man das Gefühl, yes, der Mensch weiss doch voll, wie es läuft und schau mal, der ist ja selber so fit und so viele Leute folgen dem und so, wenn ich das doch nur auch könnte. Das ist einfach das Gegenteil, was die christliche Seelsorge macht und das mag sein, dass wir eben da nicht so ein, zumindest auf den ersten Blick, erfolgreiches Angebot sind, weil selbstverständlich werden die Menschen mit der Zeit merken, die diesen 10 Regeln folgen, dass das ganz, ganz ein wackeliges Gebäude ist und das Leben sehr viel komplexer ist, als dass man es könnte in Form von 10 Regeln fassen, zumindest so, wie ich das jeweils von diesen Life-Coaches sehe. Und dann ist es dann tragisch, wenn dann das ganze Gebilde zusammenbricht und man merkt, auch die 10 Regeln machen nicht, dass in meinem Leben alles gut läuft und die 800 Euro, die ich überwiesen habe, für die 10 Regeln überzukommen, die habe ich jetzt auch in den Wind geschrieben, oder? Weil es ist ja immer auch eine ganze Maschinerie, die sehr viel Geld verdient dahinter. Also, zum...
Ja, also weißt, ich würd alles, was du über den Ist-Zustand sagst, also dass es so ist, das würde ich, glaube alles teilen. Ich denke aber wirklich anders als du, dass das Image komplett anders ist. Also ich habe das Gefühl, wenn man jetzt irgendwie würde sagen, schau mal, du hast hier einen Pfarrer und du hast hier einen Life-Coach, wer von denen wird so mit einer subtilen Art von Gewalt dein Leben irgendwie dominieren? Dann würde ich sagen, das ist garantiert der Pfarrer.
Da bin ich, das, okay, ja, das ist sehr wirklich interessant. Ich glaube das nicht. Ich glaube das wirklich nicht. Aber ja, vielleicht ist das jetzt meine Innenperspektive, wo sicher nur eine Teilwahrheit beinhaltet. Und vielleicht sieht es von außen wirklich ganz anders aus. Vielleicht ist es wirklich das Image so schlecht. Also, das kann sein.
Was dir natürlich mega würde ich recht geben, ist, dass die absolut geliebte Jan Böhmermann jetzt irgendwie schon in der dritten Folge von seinem Fest und Flauschig in Folge auf Telefonseelsorge oder hat
hingewiesen.
Das finde ich natürlich recht stark und habe ich ehrlich gesagt auch so nicht erwartet. Aber ich finde es total gut und finde das ein super Angebot, was ja bei uns auch ein tolles Angebot gibt für das, oder? Aber für mich war es überraschend. Also ich habe wirklich gedacht, was?
Also mich hat das, auch, mich hat das unglaublich das gefreut. Das ist wirklich etwas von der... Sie haben ja momentan, also wir müssen schnell für alle Nicht-Fest- und Flauschig-Hörerinnen und Hörer erklären, der Fest- und Flauschig ist ein Lieblingspodcast von Stefan und mir, wo wir aber auch durchaus kritisch begleitet und auch nicht alles gut finden, was die beiden machen. Die beiden, das sind die Jan Böhmermann und der Oli Schulz. Und sie machen momentan so eine Corona-Reihe, durch das, dass sie nicht wie sonst zweimal in der Woche kommen, sondern fünfmal in der Woche. Und ja, wo es dann darum gegangen ist, sie haben eigentlich im ersten Podcast, wo sie so in dieser Corona-Reihe gemacht haben, haben sie den Professor, siehst du, jetzt ist mir wieder Thorsten,
Einfach der von der Charité von
genau,
Berlin.
Wir sind halt eher mit dem Koch momentan, wo unser Mann der Stunde ist. Und das ist der Professor Drosten, oder so heisst er. Wir haben sie eingeladen, wo wirklich ganz, ganz eindrückliche Sachen gesagt hat zu der Verbreitung von dem Virus, wo mich sehr erschüttert hat, vor allem auch, weil er noch erzählt hat, dass wir noch gar keine Ahnung haben, wie das Virus sich verbreiten wird in einem Land, wo keine stabile Regierung hat. Das ist nämlich bis jetzt nicht passiert. Also stabile Regierung heisst einfach eine stabile Infrastruktur. Er hat dann gesagt, wenn das Virus wird auf dem Kontinent Afrika mit sehr vielen instabilen Ländern treffen, dann werden wir Bilder sehen. Das sind seine Worte gewesen, die wir in den schlimmsten Horrorfilmen gesehen haben. Yeah. Also das ist sehr, sehr auch, wie soll ich sagen, also er hat das ruhig und besonnen gesagt, aber in aller Klarheit, und das ist so das Erste gewesen, was sie in der ersten Folge gemacht haben, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es da wirklich echt jetzt ernst gilt. Und in der zweiten Folge, glaube ich schon, oder in der dritten, haben sie darüber geredet, was man jetzt, wenn man so zuhause sitzt und irgendwie merkt, mir wird alles zusammen zu viel, könnte ich machen. Und das ist das Erste gewesen, was sie genannt haben. Es gibt Telefonseelsorge von den Kirchen, läutet doch dort an, und sie haben die Nummern für Deutschland durchgegeben, und das hat mich ungeheuer gefreut. Und wie gesagt, das zeigt wirklich den Stellenwert, wo schon, glaube ich, die Seelsorge in der Volksseele hat, aber du, vielleicht täusche ich mich.
Also, wenn der Jan Böhmermann das findet, als, dann will ich gar nicht mit dir drüber streiten.
Gell, als Nicht-Kirchenmitglied, das muss man vielleicht noch sagen, wenn er jetzt strammer Protestant oder Katholik wäre, dann würde man ja sagen, ja, der tut seinen eigenen Verein, wo er sozialisiert ist, so ein bisschen propagieren. Das ist also nicht so. Früher hat er von sich gesagt, er sei Atheist. Jetzt sagt er mittlerweile, er sei das sicher nicht mehr. Er sei Agnostiker. Und er, das muss man auch sagen, er hat auch einmal in einer Folge gesagt, dass er mittlerweile wirklich den Wert der kirchlichen Arbeit sehr hoch schätzt, und das sieht man auch
daran. Nein, das ist ja alles wunderbar und das wollen wir ja auch gar nicht kaputt reden. Aber Sibyl, ich finde, wir könnten jetzt noch ein bisschen darüber schwätzen, wie das eigentlich für uns so ist mit dieser ganzen Sache. Weil ich merke so, ich gehe so ein bisschen durch ein Wechselbad der Gefühle. Also weißt, ich stand manchmal so am Morgen auf und denke so, so geil, ich muss nicht in den Zug steigen und ich mache mir noch einen zweiten Kaffee und kann irgendwie so in bequemer Kleidung herhöckeln und ein bisschen an meinem Kompi arbeiten. Dann kommt ein Teams-Meeting oder irgendwie so. Ich finde das dann super gerade und ich sehe Kinder mehr als sonst und das finde ich auch mega toll. Wir haben übrigens, was ich nicht erwartet hätte, wir haben so den totalen Hausfrieden da. Also das ist wirklich, wir haben es richtig gut zusammen. Also von dem her, das ist alles super. Und nachher kommen manchmal so Gefühle auf, weißt du, dass du denkst, hey, warte mal, flatten the curve. Wie lange geht denn das, bis da irgendwie genug Türen sind, dass man mal wieder irgendwie normal kann, gehen ein Feierabendbier trinken in einer Bar oder gehen die Haare schneiden oder, weißt du, einfach so all die Sachen, die irgendwie, weil ich muss schon sagen, ich halt ändere so einen Lifestyle, der so ist, ich arbeite gerne viel und hart und dann belohne ich mich gerne und belohnen hat meistens irgendetwas zu tun mit anderen Menschen in eine Bar gehen, Sport machen, irgendwie Leute treffen, rausgehen. Und das ist manchmal nachher schon so, wenn ich mir überlege, hey Mann, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt geht, dass ich es schon auch so ein bisschen bedrückend finde und mir so überlege, was bedeutet das für meine Kinder, die in der Schule sind, was bedeutet das für unsere Sozialkontakte, für zum Beispiel zusammen Babylon Berlin schauen, das kannst du jetzt irgendwie auch nicht mehr so, oder? Wir haben uns getroffen für das. Dann jetzt manchmal ist so ein bisschen etwas Schweres. Und es ist mir gleichzeitig immer völlig klar, dass das jetzt nicht die grossen Weltprobleme sind, die ich habe, oder?
Müssen sie auch nicht. Also das muss ja nicht nur die grossen Weltprobleme sind Probleme, die einem dann umtreiben, oder? Also ich glaube, das, was du geschildert hast, das geht ganz vielen in unterschiedlichen Schattierungen momentan so. Also, dass man einerseits muss sein Familienleben mit allem, was dazugehört, zuhause irgendwie jetzt organisieren, sein Homeoffice organisieren, dass man je länger, je mehr merkt, wie sehr dass man schätzt, wenn einfach der Courant normal ist. Also, und sechs Nummer, dass man ohne das Gefühl hat, ich muss mich gerade ganz Körper desinfizieren, noch kann ein paar Brötchen kaufen, oder? Ja. Also, es ist ja so eine unsichtbare, nicht recht fassbare, klar, man sieht Zahlen, man hört vieles, aber trotzdem ist es irgendwie einfach so eine Bedrohung herum, wo man auch nicht genau weiss, was bedeutet die für einen selber, was bedeutet die für das nächste Umfeld. Du hast etwas Wichtiges angesprochen, man weiss nicht, wie lange geht das ist immer schwierig, oder? Wenn du das ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, wenn du irgendein fixes Datum hast, wo du weißt, dann ist es wieder normal, dann haltest du ja, das genau. Viel besser aus. Wir sind momentan in der Fastenzeit, oder? Du haltest die Fastenzeit besser aus, wenn du weißt, am Ostersonntag wartet der Brunch auf mich, dann hau ich wieder zu. Und wenn man dir einfach sagt, du fastest jetzt einmal und wie lange, das wissen wir jetzt noch nicht genau, dann ist das viel schwieriger zum Durchheben. Und ich glaube, das ist das, was wir momentan merken. Und je nachdem halt, wie stabil oder instabil gewisse Sachen vorher schon gewesen sind, kann ich mir vorstellen, manifestiert sich das jetzt normal, oder? Also, sagen wir mal, strukturierte Menschen, die sich selber Struktur geben können, die haben es wahrscheinlich momentan ein bisschen einfacher, wie Menschen, die wirklich echt froh sind, wenn von außen ihnen eine Struktur gegeben wird. Also, das ist vielleicht dann, jetzt in dieser Situation sind es auch so Persönlichkeitssachen, wo zum Tragen kommen. Oder ein Paar, wo vielleicht noch nicht genau den Weg gefunden hat, wie sie mit stressigen Situationen kann umgehen, ohne dass der Konflikt voll aufbricht, merkt das jetzt vielleicht mehr, wie ein Paar, das sagt, wir haben schon einige Konflikte gemeistert und wissen eigentlich mittlerweile, wie man das macht, so dass es eben nicht eskaliert. Also das sind alles so Sachen, die sich jetzt halt dringender noch ultimativ stellen, zu fragen.
Ich denke immer, es muss jetzt mega hart sein für die, die irgendwo allein in einer Wohnung leben.
Ja, das
leben.
Ist brutal. Also, und dann noch zu der Risikogruppe
gehören. Sich irgendwie zuerst so oder? Einfach, ja das ist dann noch härter, oder? Aber wenn du jetzt irgendwie so denkst, du würdest jetzt allein in einer Wohnung leben, dann hast du ja sicher so einen Freundeskreis und so, aber die kannst du jetzt auch nicht mehr einfach so treffen, weil die treffen ja wiederum andere Leute und wenn, also.
Nein, das ist wirklich, ich stelle mir das recht horrormäßig vor. Also ich glaube, es zeigt einfach einmal mehr, dass der Mensch wirklich bis vielleicht auf ganz wenige Ausnahmen, die wirklich total happy sind, wenn sie am besten einsiedlermässig im Wald wohnen, oder einfach oder in ihrer Wohnung, whatever, einfach wo wirklich wenig Sozialkontakt brauchen, glaube ich schon, dass das soziale Kontakt, am besten unmittelbare soziale Kontakt, echt ein menschliches Grundbedürfnis sind. Ich habe zum Beispiel von unserer Sozialdiakonin auch gehört, dass Menschen ihr auch zurück sagen, du, weißt, es ist nicht, dass jemand mir anruft und so, aber ich vermisse den konkreten Kontakt, den Körperkontakt zum Beispiel mit meinen Enkelinnen und Enkeln, oder? Und das ist tatsächlich so. Also all die Telefone und Gott sei Dank durch die modernen Kommunikationsmittel hat man da ja ganz neue Möglichkeiten. Man stellt sich so eine Isolation mal in den 50er Jahren statt, oder? Was nochmal ganz anders gewesen wäre. Voll. Trotzdem, vieles ersetzt halt einfach den direkten Kontakt nicht.
Und in den 50er Jahren hat es zum Beispiel so etwas wie Tinder gar nicht vermisst, weil es einfach nicht gegeben hat, oder? Und das ist jetzt
Kinder. Schon
Tinder. Kinder hat es irgendwie schon immer gegeben. Auch schon vor Tinder.
So, weißt du, sind alle die Kinder sind erst in den 70er Jahren mit dem UFO gebracht worden. Okay, Tinder. Ja, das nutze ich nicht. Darum ist das nicht so auf meinem Radar.
Ja, nein, ich meine, das ist etwas, was jetzt für viele Leute irgendwo, wie soll ich jetzt sagen, Sozialkontakte gibt, die jetzt nicht irgendwie in festen Beziehungen sind.
Logisch.
Und die haben es jetzt wahrscheinlich recht mühsam.
Ja, und das, also einerseits sind das junge Leute, die allein leben, die sicher jetzt da sehr viel Kontakt vermissen. Wie du jetzt das Beispiel gesagt hast, wo man sich sonst trifft, wo jetzt nicht mehr so möglich ist, eben zum Beispiel auch in einer Bar und so. Aber gell, vergiss nicht die wirklich älteren Seniorinnen und Senioren, wo der Partner schon weggestorben ist, Partnerin, wo die Kinder nicht, die Enkelkinder nicht dürfen besuchen, die klar zu der Risikogruppe gehören. Ich weiss, es gibt auch sehr viele Menschen, die jung sind, die zu der Risikogruppe gehören und darum auch sich mehr isolieren müssen. Aber in der Regel oder eher noch haben die manchmal einen Partner oder eine Partnerin oder sogar eigene Kinder. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Gemeinde angefangen, einfach Jahrgang für Jahrgang den Leuten anzuläuten. Wirklich einfach, weißt du, uns die Liste geben lassen. Okay, alle 82-jährigen Reformierten in Kirchberg, denen läuten wir an. Wenn wir den durch haben, alle 83-jährigen, alle 84-jährigen. Und einfach kurz, um uns zu melden, um zu hören, gibt es irgendein konkretes
Bedürfnis. Wie geht es denn so im Moment? Was bekommst du
damit? Es ist halt schon sehr ein grosser Unterschied, ob der Ehepartner oder die Ehepartnerin noch lebt. Also, ob sie noch das Zweite sind, das ist schon mal ein riesen Unterschied. Die Personen, die alleine sind, ist es was wirklich beeindruckend ist, dass es kaum jemand hat, der sagt, ich habe gar niemanden, der für mich posten kann. Die meisten haben sogar drei Angebote von, auch wenn sie keine Kinder in der Nähe haben, von Nachbarinnen und Nachbarn, die kommen, die aktiv kommen, die von sich aus kommen und sagen, kann ich für sie posten, kann ich für dich posten. Also das ist wirklich schön, wie, weißt du, auch dort in no time irgendwie das soziale Netzwerk gedreht hat, oder?
Alles aufgefallen.
Und das andere ist aber schon, was die Leute sagen, die alleine sind, dass sie sich den Tag sehr fest selber strukturieren, oder? Also, dass sie müssen sagen, ich koche mir recht, ich lege mich recht an, ich gebe mir eine Beschäftigung, ich tue, wenn ich noch kann, irgendwie etwas Handwerkliches machen oder ich sage mir, jetzt lerne ich wieder eine Sprache oder so, jetzt nehme ich mal wieder den Italienisch, das Italienische Wörterbuch führen oder so. Dann sagen viele, die körperliche Betätigung ist ganz wichtig. Also weißt du, dass sie irgendwie, es hat mir jetzt eine Frau gesagt, sie haben ein bisschen Angst, zum rausgehen, laufen gehen, weil es, und das ist wirklich so, wenn du nicht die Möglichkeit hast, weit weg zu gehen, oder? Also irgendwo mit dem Auto in den Wald rauffahren, weil die ÖV sollte man ja auch nicht nutzen. Dann bist du halt innerhalb vom Spazieren im Dorf, im Fall teilweise recht schnell in einer grossen Menschenmenge rein. Also es gibt halt schon sehr viele Leute, die innerhalb vom Dorf oder von der Stadt auf Grünflächen gehen, wo viel zu viele Leute sind, oder? Und die getrauen sich dann aus dem Grund eben auch nicht mehr so vorausgehen oder finden so Zeitfenster, wo sie merken, dort hat es wenig Leute, am Morgen früh oder so. Und sonst wirklich jetzt auch, weißt du, geschaut haben, wie welchem Fernsehprogramm kommt von wann bis wann irgendeine Turnstunde, oder? Also ich weiss, da früher hat es doch so...
Logisch.
Ich weiß nicht, wie die heissen, aber vor dem Skifahren, so ein Skiturnen.
Ja. Immer vor dem Skifahren,
Und so stelle ich mir das vor. Das, also weißt du, wirklich diszipliniert jetzt, also 10 bis 11, tue ich jetzt das Turnen machen. Und Das ist natürlich super, oder? Wenn das den Leuten...
Das wäre eine geile Challenge. Wir könnten machen in Gemeinden, wo schon 4 Gottesdienste gestreamt haben und sie haben nicht mehr als 16 Klicks gehabt. Machen sie jetzt mal Turnstunden.
Nein,
das wäre doch ein fairer Deal, oder?
Also ich einfach bin da entweder das eine tun und das andere nicht lassen. Man kann ja mal so eine Turnstunde sowieso einfach ins Netz. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, da hat es genug Anbieterinnen und Anbieter, die das...
Machst du eine Turnstunde ins Netz? Oder wenn wir zusammen so eine machen,
ja, ich könnte,
so
also ich könnte Meditation oder Yoga anbieten und dann wird ganz sicher, also genau. Da gibt es so, nachher müsste man die, glaube ich, die hätten auf jeden Fall nie mehr Lust auf Meditation und Yoga, wenn ich das gemacht hätte. Das würde allen Lust
meditierst du überhaupt, Sibyl? Das kann ich mir nämlich so nicht vorstellen.
Also, weißt, ich meine, so ich denke auch, dass es wahrscheinlich Meditation auch ein weiter Begriff ist und wenn ich da für mich... gehen spazieren, ist das vielleicht auch eine Form von Meditation oder über irgendetwas sinnieren oder so. Mhm. Aber so das, weißt du, wahrscheinlich, also ich will gar nicht sagen, dass Meditieren nicht etwas mega, mega Tolles ist. Es ist im Fall, wenn ich darüber spotte, dann spotte ich so darüber, wie über all die, übrigens, wo kommen die Joggerinnen und Jogger her? Wo sind die früher die
heißt? Das ist krass.
Also, das ist unglaublich, wie viele Leute momentan joggen. Das ist wie wirklich,
ich bin
mir bewusst, dass Fitnesscenter zu sind und so, aber das ist wie wenn die plötzlich irgendwo aus einem Erdloch gekrochen wären. Überall siehst du die Jogger.
Ja.
Und wenn ich über die spotte, spotte ich mit dem gleichen Neid, wie ich auch über, über meditierende Menschen spotte. Ich bin neidisch, dass ich nicht am Morgen um 6 Uhr aufstehe und gehe joggen. Und ich bin neidisch, dass ich es nicht schaffe und nicht kann, eine super gute Meditation für mich machen, eine Stunde lang, wo ich ganz, ganz sicher bin, würde mir mega gut tun. Also darum, der Spott, der ist liebevoll gemeint und stammt aus einem Quellen, ist nicht blanke Neid.
Das unterstelle ich dir sowieso immer. Das unterstelle ich dir immer, dass du das liebevoll meinst. Und wenn der Neid dich zu dem treibt, dann ist das umso schöner für die, was machen. Ich habe eine schlimme Erfahrung im Wald. Ich habe also das Gefühl gehabt, ich bin jetzt wirklich der Superpapi. Ich gehe mit den Jungs raus und wir machen Feuer und Schlangenbrot und Würst. Und wo ich nachher so das Stück Schlangenbrot habe genommen, oder? Und so nicht sehr viel, aber wie heisst es, sondern Brotwurst, in das Schlangenbrot habe reingemacht. Läuft also das erste Pärchen vorbei, weißt du, mit so X-Bionic, einfach von Kopf bis Fuß, oder? Und du siehst so, die sind so unfassbar fit, die haben wahrscheinlich noch nie irgendeine fettige Wurst gegessen, wenn ich jetzt gerade mit Kohlenhydrat und Mayonnaise zusammen verdrücke. Und ich habe plötzlich so das Gefühl gehabt, hey, vielleicht solltest du irgendwie auch ein bisschen mehr wieder solche Sachen machen. Aber auf der anderen Seite denke ich dann auch, das ist... Irgendwie, ich habe den Rhythmus noch nicht gefunden. Weißt du, du hast vorhin gesagt, dass ich eine Struktur geben und so. Ich bin nicht so der Typ, der sich gut eine Struktur geben kann. Ich stand dann auf und dann arbeite ich und dann irgendwann ist oben. Und nachher habe ich mich einfach nicht dafür so zu sagen, hey, liebe Familie, ein gutes Nacht euch, ich gehe jetzt eine Runde joggen. Und das liegt einfach daran, dass ich zu wenig Disziplin habe, dass ich mir nicht kann sagen, ich arbeite jetzt irgendwie vom 8 bis um 12 und dann vom 2 bis um 6 oder irgendwie so etwas. Ich ticke einfach nicht so. Und im Homeoffice ist es noch viel schlimmer, immer, als es sonst ist, bei mir. Mhm.
Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Oder? Also, das ist sicher so, dass wenn jemand sehr unstrukturiert, also bist du, nicht, dass du unstrukturiert bist, aber dass das dann natürlich schwieriger ist und dass man im Homeoffice, wo die äußeren Strukturen fehlen und auch einen gewissen Druck bei gewissen Sachen, oder ich weiß nicht, wie ich das soll sagen, dass dann das, wenn das wegbricht, dass dann halt schnell mal 5 Tage nicht duscht wird und man die gleichen Kleider anhat, wie es ist ja so mühsam, wenn man die nachher waschen muss, oder? Und das nein. Also ich sehe, der Stefan und ich sind via Zoom miteinander verbunden, er sieht noch nicht verwahrlost aus, sogar schon frisch rasiert.
Nonig,
aber das, was Nonig du ansprichst, also schau, genau. Ich kann dir ein konkretes Beispiel aus meinem Alltag sagen. Ich habe das Kochen und ich sind nie Freunde geworden. Das hängt damit zusammen, dass ich mit einem gelernten Koch verheiratet bin, oder?
Genau. Kann gerade sagen,
auch,
oder?
Ja. Seit sehr langer Zeit nicht mehr in dem Sinn müssen, weil ich immer sehr fein bekocht worden bin. Eben da würde das Joggen wirklich helfen, aber das ist nicht gar keine Freundschaft in Sicht. Ich habe jetzt aber während dieser Zeit, wo ich mir eine andere Struktur gegeben habe, das Fahrrad ist oft sehr ein unstrukturierter Beruf in dem Sinn, dass jeder Tag anders ist und immer wieder andere, also es ist nicht immer einfach von 8 to 6 Dienst, oder? Sondern das ist, jeder Tag hat, wie gesagt, ist ganz anders. Und da ist es schwierig, manchmal so eine Struktur aufrechtzuerhalten. Und ich habe jetzt angefangen, jeden Tag zu Mittag kochen. Jeden Tag zu Mittag kochen. Oh. Und das mache ich mit, höre dazu ein Hörbuch und finde das im Fall super. Und das wäre eigentlich so mein Rat an alle, die das Gefühl haben, wie überstehe ich die Zeit? Nehmt mal etwas, was ihr bis jetzt vielleicht noch nicht gemacht habt, und fangt das mal an, vielleicht immer zur gleichen Zeit, oder einfach sagen, einmal am Tag mache ich das. Bringt euch selber wieder Lismen bei, macht von mir aus Malen nach Zahlen oder irgend so etwas. Oder eben kochen, oder ich habe doch immer gesagt, ich möchte mal...
Duolingo, irgendwie so ein Sprachlernen oder so, wäre
also
geil, oder?
Irgendwie so, und einfach, das ist ja vielleicht eine Stunde am Tag, und das gibt so viel Freude, wenn man etwas Neues macht, Neues entdeckt. Das wirklich jetzt, ich glaube, jetzt ist die Zeit, die Möglichkeit da, so etwas neu in den Alltag zu integrieren. Ob das dann nachher, wenn hoffentlich bald wieder der Kuchen nochmal ist, überlebt oder nicht, das ist gar nicht so wichtig, sondern es soll einem in dem Moment Freude und auch ein Stück Halt bringen. Das fände ich.
Ich finde das ein super Punkt, Sibyl. Also jetzt brauchen wir so ganz konkrete kleine Sachen, wo wir sagen, die bringen uns über den Alltag über. Und weißt du, was wir könnten machen? Wir könnten so machen, alle, die uns etwas Tolles schicken, weißt du, so irgendwie, ich lerne jetzt Spanisch auf Duolingo oder ich probiere 600 Mal am Stück Seiligump oder irgend sowas. Das sammeln wir alles und nachher bringen wir das alles in dieser RefLab Insta-Story.
Das ist, finde ich, ganz, ganz
toll. Herzige Kacheli. Und dann speichern wir das Ding ab und dann können alle reinschauen, was das für wunderbare Tipps gibt.
Und schliesslich haben wir ja als kirchlicher Podcast uns im wahrsten Sinne vom Wort Inspiration auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Und ich glaube, wenn wir untereinander die Inspiration miteinander teilen und füreinander im Rahmen der Möglichkeiten eine Inspiration sind, wäre das wunderbar. Also Aufruf von euch, schickt uns Sachen, die ihr momentan gerne macht, die ihr das Gefühl habt, könntet auch andere gerne machen. Vielleicht bietet ihr euch auch an als diejenigen, die dann helfen würden, wenn jemand zum Beispiel nicht weiss, wie man, ich weiss nicht was, für ein kompliziertes Handwerk macht oder so. Das wäre super, wenn wir uns so könnten
zum Beispiel
inspirieren,
wie du mit deinem Yoga-Podcast, oder,
jetzt kommt. Ja, genau. Jesus Gott. Nein, aber ich könnte zum Beispiel, ich habe wunderbare Lismer-Rezepte, habe ich wollen sagen, Strickmuster. Also das hätte ich also zum Beispiel gerade auch, wenn super. Jemand für Kinder Lismen oder so. Genau, ich glaube, mit so einem positiven Aufruf, Stefan, könnten wir eigentlich schon langsam unsere heutige Folge beschliessen. Wir merken, wir brauchen so eine Musik, wie gewisse Podcasts jeweils am Schluss so in den letzten 3 Minuten einspielen, als Hintergrundmusik.
Soll ich etwas singen?
Ich weiss nicht, da kommt wahrscheinlich etwas so gut.
Also komm, du redest und ich mache so ein...
Nein, ich glaube, das ist etwa eine gleich gute Idee, wie wenn ich Yoga-Stunden anbiete. Nein, wir freuen uns auf eure Inputs. Ihr werdet alle bei der Instagram-Seite vom RefLab verlinkt. Also schickt fleissig, sodass wir uns gegenseitig schöne Stunden ermöglichen können. Das klingt sehr erotisch, ist aber für einmal nur...
für einmal, jetzt hast du die Rätsel gerade um Kopf und Kragen. Egal wie jetzt den Satz fertig machst, du kannst nicht mehr retten.
Du weißt ja wahrscheinlich, Stefan, was ich die ganze Zeit im Hintergrund habe. Ich will gar nicht mehr dazu sagen, als hört die heutige heisst für Stefan und mich. Der Podcast von heute Sonntag, für alle, die unsere Podcast-Folge dann hören, ist es der vergangene Sonntag.
Fest und Flauschig trifft sich zu oben
sich
um 6.
I did it. Und das habe ich im Hintergrund. Und jetzt, wir teasern euch nur an. Wenn ihr wissen wollt, von was wir reden, dann müsst ihr Fest und Flauschig hören. Das ist auch gerade unsere Podcast-Empfehlung für heute.
Genau.
Tschüss zusammen. Schöne Woche.
Bis in 2 Wochen. Ciao. Ade. RefLab.